Ja, wir werden jetzt die letzte Worte lesen aus dem Hebräerbrief und dann auch einmal noch den gesamten Überblick uns einfach unsere Eindrücke sammeln und so mit diesem Brief auch in der Betrachtung abschließen. Wir lesen ab Vers 20. Diese Worte des Segens, diese Segnung. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, der mache euch bereit in allem guten Werk, zu tun seinen Willen und schaffe in euch, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich ermahne euch aber, Brüder, nehmet das Wort der Ermahnung an, denn ich habe euch kurz geschrieben. Wisset, dass der Bruder Timotheus wieder frei ist. Mit ihm, wenn er bald kommt, will ich euch sehen. Grüßet alle eure Vorsteher und alle Heiligen. Es grüßen euch die Brüder aus Italien. Die Gnade sei mit euch allen. Noch einmal Amen. Ja, an den Tagen jetzt, als wir so das Leben von Apostel Paulus und seine Dienstmissionsreisen hier betrachteten, da kam mir nochmal der Gedanke, wir waren ja in Vers 17 bei dem Gedanken der Ruf der an die Gemeinde, den Vorstehern zu folgen oder in Gehorsam zu sein. Und oft hilft mir ein Bibelwort besser zu verstehen, wenn ich frage, wie haben die Aposteln das in der Praxis gelebt? Was haben die getan? Wenn da so ein Gebot steht, wie haben sie es selber gemacht? Ich hatte mal so anhand von den Entscheidungen, die der Apostel Paulus in seinem Leben getroffen hat, die in dem Neuen Testament festgehalten sind, mal erfahren wollen, wie trifft ein Apostel Entscheidungen? Was macht er dann? Und dann sehe ich das besser, wenn er was schreibt, was er gemeint hat. Und hier ist mir einfach aufgefallen in dem Verhältnis zu der Gemeinde in Korinth, dass so ein Apostel sich auch nicht hinsetzt und einfach mit einem Wort schreibt, gehorcht mir einfach. Das tut er nicht. Sondern er ringt um die Wahrheit. Er versucht deutlich zu machen. Er erklärt der Gemeinde viele Dinge und gibt Einblick in sein Leben. Er fordert nicht einfach, ich bin der Apostel, ihr müsst mir gehorchen. Und so denke ich, ist das auch gemeint. Das ist ein Gebot, das so steht. Aber in dem Miteinander ist das doch wichtig, dass wir einerseits jeder von uns üben, im Leben gehorsam zu sein, aber auch nicht einfach gehorsam einfordern, sondern so wie Apostel Paulus auch um diese Wahrheit ringt und in dem zweiten Korintherbrief sehr, sehr deutlich, das wird in einigen Aussagen, wie er das dann meint. Er erklärt hier in Kapitel 1, 2. Korintherbrief, der Grund, warum er das nicht erfüllen konnte, was er versprochen hat, dass er nicht gekommen ist, obwohl er gesagt habe, ich werde kommen oder ich will kommen, dann nimmt er Bezug drauf und erklärt ihm das und sagt auch, denn ich schrieb euch aus viel Trübsal, in Angst des Herzens, mit viel Tränen, nicht damit ihr betrübt werden solltet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, welche ich habe besonders zu euch. So geht ein Apostel damit um, wenn er die anderen Herzen gewinnen will. Da sagt er nicht einfach, gehorcht mir, sondern sagt, zeigt doch sein Herz, was da alles dahinter steht. Und das ist mir einfach diese Tage nochmal zu unserem Vers 17 in Erinnerung gekommen. Wir sind jetzt bei dem großen Hirten der Schafe. So schließt der Hebräerbrief mit diesem Segenswort, das wir auch oft kennen, in Erinnerung haben. Bei der Taufe wird das zum Segenswort gebraucht, aber auch andere Worte der Heiligen Schrift werden als Segnungen gebraucht. Hier, glaube ich, kommt noch einmal, ja, wir kommen ein Vers zurück, Vers 20. Ja. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe von den Toten ausgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus. Es ist noch einmal wahrscheinlich, das Anliegen des ganzen Briefes ist ja, der Herr des neuen Bundes oder diese Herrlichkeit von dem Sohn Gottes, so hat der Brief ja begonnen, dass der Schreiber ihn hervorhebt. Und wir haben die vielen Vergleiche gesehen zu den Engeln, zu dem Führer des Volkes Israel, zu Mose als berufenen Menschen Gottes, dass der Sohn Gottes doch im Abglanz und Herrlichkeit viel größer ist und über ihm steht. Und mit diesem Namen, mit Jesus Christus, schließt sozusagen auch der Brief. Und er will das nur noch einmal wahrscheinlich bestätigen und kommt so auf diesen großen Hirten der Schafe. Auch im Anbetracht des jüdischen Ohres, die in dem Hirten so an Psalmen denken, an die Hirtenpsalme denken. Beim Hirten denken sie an Mose und wissen, hinter diesem Wort steht mehr als nur die Schäfer, die wir hier auf den Wiesen haben und sehen, sondern das ist ein geistliches Bild. Und hier malt er das noch einmal so als den Hirten, der ja für unsere Seelen wacht, über unsere Seelen wacht. Was hier noch in diesem Segenswort sehr deutlich wird, mit welche Beschreibung Gottes Name hier erwähnt wird. Der Gott des Friedens. Auch das finden wir bei Paulus immer wieder in seinen Briefen, dass er Gott, wenn er ihm eine Eigenschaft zumesst und ihn mit Namen nennt, die etwas beschreibt, er nennt ihn öfter der Gott des Friedens. Wir finden diesen Ausdruck im Römerbrief, wieder zweimal im Korintherbrief, im zweiten Korintherbrief, im Philipperbrief, im Thessalonicherbrief, im ersten und zweiten. Immer wieder der Gott des Friedens. Und in diesem Frieden natürlich ist das auch wieder für das hebräische Ohr was ganz Besonderes. Der Shalom, der Friede, das ist mehr als nur, ich habe mit meinen Nachbarn kein Problem, sondern hier denken wir auch an dieses große, er hat den großen Zaun gebrochen zwischen den Heiden und Juden, das, was im Epheserbrief so deutlich auf einmal wird. Und wir haben gehört diese Tage, wie lange wir Menschen doch damit zu tun haben, dass der Zaun immer noch da ist. Aber dieser Friede war auch da gemeint. Der Friede, dass es da jetzt eine Herde sollte werden. und ein Hirte über alle, der Gott des Friedens. Man merkt einfach, er selber, der schreibt, der kennt das Alte Testament, er nimmt immer wieder Bilder davon, weiß, dass die Menschen, die das lesen, die wissen, was er meint. Die sind mit dem Alten Testament vertraut und somit auch, dass Mose als der Hirte auch im Alten Testament genannt wird. Und er kommt hier aber noch einmal auf Jesus. Ich würde einfach mal fragen, wann oder was sagt dieser Segensspruch uns persönlich? Wenn wir unsere persönliche Erfahrungen mit diesem Bibelwort einfach so einander mitteilen, was gibt uns das für das Glaubensleben, für unsere Erfahrung, für unsere Gottesbeziehung, aber auch für das praktische Heiligungsleben. Vielleicht hat jemand in dem Wort einen Gedanken, an den er sich sehr schnell erinnert, wenn er dieses Wort liest. Bitte, Geschwister, teilt das mit. Wir werden dadurch einander bereichern. Und so fragen, warum verwenden wir das als Segen? Der neue Bund, der ist durch das Blut von Jesus besiegelt. Ja, auch wieder ein Bild vom Alten Testament, aber jetzt ist das Blut Jesu und das ist für immer wirksam. Ja, so sind noch Gedanken. Es ist ein Gebet, weil ein Amen dahinter steht, als Bestätigung, es geschehe so. Ja, die Bibelworte, Geschwister, sind alle Gottes Wort. Sie haben alle ihre Berechtigung zu sein. Und doch haben sie in ihrer Aussage unterschiedliche Schwerpunkte. Und wenn wir das hier so lesen, dann ist das hier, denke ich, gerade so für etwas, für die Zeiten des Lebens, Geschwister, wenn wir den Zuspruch Gottes brauchen. Ja, wir haben, er nennt ja das hier in dem weiteren Ausführung und sagt, ich ermahne euch aber, Brüder, nehmt das Wort der Ermahnung an. Der Apostel, der das schreibt, versteht sein ganzes Buch, den Hebräerbrief, als eine Ermahnung. Nicht nur die einzelnen Worte, die wir daraus sagen, das ist Ermahnung, das nicht. Er versteht das ganze Buch, weil da ist wirklich sehr viel auch Warnendes und mahnende Worte sind da drin. Aber gerade dieser Abschnitt, Geschwister, der ist für dich, wenn du mal einen Zuspruch brauchst, nicht eine direkte, wenn wir die Worte jetzt mal teilen voneinander und sagen, wir teilen jetzt mal Zuspruch und Mahnung. Wenn jemand mal Zuspruch braucht, dann liest euch dieses Wort mal sehr aufmerksam durch. Hier steht nicht der Gott des Friedens oder hier steht gerade der Gott des Friedens, der wird etwas tun in deinem Leben. Der wird etwas tun in meinem Leben. Nicht so viel, Jakob, schaffe mal in deinem Leben ein gutes Werk, tu Gottes Wille, sei Gott wohlgefällig. Das steht auch in der Bibel und auf vielen Stellen, aber hier, Geschwister, steht, er wird das an deinem Leben tun. Und deswegen segnen wir so. Deswegen rufen wir Gottes Namen über Menschen und legen das in seine Hand. Und hier bin ich immer so erstaunt darüber, weil wir ja gar nicht wissen, wie viel er wirklich tut in unserem Leben. Wir denken oft, wir tun was und haben das und das geschafft oder nicht geschafft. Aber wie viel ist in unserem Leben, wie Gott wirkt, was Gott tut? Und so eine Oase nach einem langen Wüstenwanderung. Und stelle ich mir so vor, endlich mal habe ich diesen Spruch, so wenn wir mal was machen und gerade durstig bin, da sage ich zu Lydia, wenn ich jetzt nicht trinke, da sage ich wie Simson, da sterbe ich jetzt. Jetzt geht kein Schritt weiter. Und nach so einem Moment eine Erquickung zu bekommen, das sind diese Worte der Bibel für mich, wo ich weiß, ich bin geliebt, getragen und er wird etwas tun. Nicht irgendwer, sondern der ganz persönlich, der Schöpfer des Universums, er wird das tun. Wir haben ja noch mehr Segensworte in der Bibel, die wir auch so wiederholen und weitergeben. Vielleicht können wir uns noch an welche erinnern? Wer kann sich noch an das Wort erinnern, das ihm bei der Taufe mitgegeben würde, so als Segenswort? So, die gleiche Oase, liebe Geschwister, haben wir eigentlich auch beim Abendmahl. Das, was Jesus da sagt, ist ungefähr das Gleiche. Nehmet. Ich gebe euch. Nimm. Ja. Lebt von mir. Das sagt er uns da. Deswegen ist das an sich immer etwas sehr für uns Stärkendes, Erbauendes, Tragendes. Und aber vielleicht noch mal ein Gedanke zu den anderen Segensworten. Wer hat noch welche in Erinnerung von den Worten, die wir im Neuen Testament finden? Ja. Amen. Ja, danke, Radeit. Ja, Gott des Friedens, er heilige euch. Ja, und das sind so, Geschwister, das offenbart eigentlich, was eigentlich passiert im geistlichen Leben. Es ist Gottes Wirken in unserem Leben und deswegen gehen Dinge. Deswegen kann man überhaupt gläubig sein und deswegen gelingen uns auch solche Schritte wie Heiligung. Die Liebe zu Gott und zu Menschen sind alles Gaben Gottes, die er wirkt.
Also zu meiner Taufe hat mir David Priss ein Bibelwort mitgegeben und da steht in Philipper 1, Vers 6, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Und das habe ich nicht vergessen. Wer in euch angefangen hat, der wird es auch vollenden und zu Ende bringen.
Danke dir. Ja. Zweite Korinther 1, Verse 3 und 4. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, dass auch wir trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet worden sind. Ja, noch ein Gedanken? Die Segnungen haben wir auch bei Petrus, 1. Petrus 5, Verse 10 bis 11. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, zubereiten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu ewig. Der Gott, der das tun wird. Und so schließt er auch mit diesem Gedanken diesen Brief. Dann kommen wir noch weiter zu dem Gruß. Ich ermahne euch, aber ihr Brüder, nehmet das Wort der Ermahnung an, denn ich habe euch mit kurzen Worten geschrieben. So, glaube ich, ist das verständlicher, wenn wir jetzt nicht nur ein paar mahnende Verse hier im Blick haben, dass er um die ringt, dass die angenommen werden, dass er meint, dass der ganze Brief ein mahnender Brief ist und dass sie ihn doch nicht ablehnen sollen, dass sie ihn annehmen sollen. Und mit dem ich habe kurz geschrieben, glaube ich, will er auch sagen, das Thema ist nicht erschöpft. Es ist darüber viel zu sagen. Und allein wenn er diese Einleitung macht, in Vers Kapitel 10, die Hauptsache darüber wir sprechen, wir haben einen Hohepriester. Und da merkt man, er würde gerne noch weiter verweilen bei diesen Worten, die vertiefen. Aber das ist wahrscheinlich auch gemeint, dass das Thema damit nicht erschöpft ist. Ich habe euch kurz geschrieben. Aber mahnende Worte sind da viele. Immer wieder mit dem lasst uns. Ja, immer wieder auch diese warnende Worte vor dem Abfall. So deutlich, mit so viel Nachdruck lesen wir das in keinem anderen neutestamentlichen Brief. Er erwähnt hier, dass er Timotheus kennt oder auch die Gemeinde ihn kennt, die Empfänger ihn kennen, weil das ist wie eine Selbstverständlichkeit, dass er den Namen erwähnt. Und das hatten wir alles bei der Einführung auch in das Buch, dass jemand, dass Menschen, die sagen, das sagt noch gar nichts, Timotheus gab es viele, aber doch diese Vertrautheit, mit der er spricht, glaube ich, spricht dafür, dass es der Timotheus ist, der auch uns bekannt ist aus der Apostelgeschichte in seinem Wirken mit Paulus. Wisset, dass unser Bruder Timotheus freigelassen worden ist. Wenn er bald kommt, will ich euch mit ihm besuchen. Wahrscheinlich hat er es sowieso vor, aber Timotheus dabei sein wird oder nicht, wird davon abhängig sein, ob er rechtzeitig angekommen ist. Dann kann er auch dabei sein. Grüßet alle eure Vorsteher und alle Heiligen. Es grüßen euch die von Italien. Die Gnade sei mit euch allen. Ja, das ist immer so und doch auch sehr bezeichnend für die, und hier sieht man das apostolische Herz. Bei allen Themen, die sie auch ansprechen, auch so ein zweiter Korintherbrief, der endet doch mit einem Segenswort. So ist das auch ein gutes Vorhaben, glaube ich, für uns, wenn wir haben ja auch etliche Mal Themen miteinander durchzusprechen, die sind ja nicht nur immer die Leichtigkeit des Lebens und das Einfache des Lebens, es gibt auch komplizierte Beziehungen und doch, dass wir uns das vornehmen und sagen, wenn wir die letzten Worte sprechen zueinander, da wollen wir segnen. Da wollen wir das noch einmal zum Ausdruck bringen, was unser wirkliches Anliegen ist. Das Letzte ist dem Heiligen Geist wohlgefällig gewesen, den Aposteln immer zu sagen, dass sie die Gnade auf alle Menschen legen, dass sie das in ihrem Herzen hatten und somit auch so aussprechen könnten. Ja, Schwester, noch mal eine kurze, vielleicht gerade Rückblick auf den ganzen Brief. Vielleicht sind uns bestimmte Gedanken noch in Erinnerung, dass wir das damit auch so vertiefen, dass der andere das auch für sich vielleicht verankert. Somit wollen wir für diesen Austausch noch uns Zeit nehmen und dann werden wir beten zusammen. Was ist uns so in dem ganzen Brief aufgefallen, im Herzen hängen geblieben oder auch an Erkenntnis, was haben wir hier gewonnen? Wir nehmen uns einfach Zeit für den Austausch. Die bleibende Gnade und Größe und Kraft von Jesus, alles andere verändert sich. Ja, noch Gedanken, Geschwister. Das hilft uns, das noch einmal zu festigen, auch füreinander. Lass uns hier das einfach trauen mitzuteilen. Dass die Gedanken da sind, da bin ich mir sehr überzeugt von. Ja. Bruder David erinnert, dass wir hier gerade dieses Wort haben, dass es wichtig ist für uns im Leben, es nicht zuzulassen, dass in unserem Herzen sich eine bittere Wurzel anfängt zu keimen und zu wachsen. Und das haben wir hier so deutlich im Hebräerbrief. Jaget den Frieden nach und der Heiligung gegenüber jedem Menschen und lass die bittere Wurzeln nicht aufkeimen. Ja, sind noch Gedanken?
Mich haben doch diese Herausforderungen, die mit Last uns, die haben mich doch sehr, sehr nochmal zum Nachdenken gebracht. Erstmal, wir hatten viel Zeit gehabt, das davor uns anzugucken. Warum? Ja, wie der Hebräerbrief das so ausführlich erklärt, erstmal, was wir in Jesus haben und weil das so ist, dieses Lasst uns. Ja, so, lasst uns etwas tun oder lasst uns von der Einstellung her einfach dankbar sein, Gott damit dienen. Das hat mich schon sehr, sehr motiviert, muss ich schon sagen, ja.
Ja, das ist auch das Geheimnis vom geistlichen Leben. dass sich das oft so, oder ich denke überhaupt die ganze Forschung des Menschen, die gründet sich ja oder hat, kann nichts wirklich Neues erfinden, aber da wird zum Teil immer wieder was festgestellt, dann sagt man, der Mensch ist nicht mehr motiviert, wenn er, ja, wenn er unwichtig ist. Wenn er bei der ganzen Sache keine Bedeutung mehr spielt, dann ist der Mensch nicht motiviert. So, das sagt die Menschenlehre. Aber wir finden ja dieses ganze Prinzip auch schon viel früher in der Umgang Gottes mit den Menschen. Das gerade, was Johann sagt. Es würdigt ja uns auch, Geschwister, wenn wir herausgefordert werden, was zu tun. Und wenn wir das nicht mehr wissen, dass wir wirklich hier auch Dinge, viele Dinge verändern können, viele Dinge beeinflussen können. Es ist ein Unterschied, ob jemand sagt, ich will das jetzt tun. Die Bibel uns zuruft, dass wir Jesus betrachten sollen, dann wird das nicht anders gehen, dass ich mir dafür Zeit nehme. Dann ist das nicht nur ein Blitzgedanke, sondern da wird das auch etwas kosten. Da wird das Zeit kosten, Anstrengung kosten. Da werde ich so den Tagesablauf einplanen müssen, dass da wirklich auch Zeit zum Gebet und zu der Gemeinschaft mit Jesus bleibt. Und das sind alles diese Dinge, lasst uns. Jetzt wollen wir die mal alle rausnehmen. Das spielt keine Rolle nicht. Du bist eine Null, das bedeutet nichts. Für dich ist alles getan, die Gnade hat alles getan und du brauchst gar nichts machen. Ja.
Ich wollte schon nicht nach vorne kommen, aber ich konnte es nicht. Heute ist es genau ein Jahr, wie sie mich operiert haben. Und jetzt vergleiche ich so mal meine geistliche und körperliche Gesundheit. Da haben sie ein Jahr zurück mir eine Wurzel entfernt, den Tumor, mit den Nieren zusammen, mit den ganzen Anschlüssen und alles, dann lag ich hier. In dieser Zeit, irgendwo 8:55 wachte ich auf, war eine große Uhr vor mich. Und da weiß ich ganz genau, dass ich, also irgendwo über 10 Stunden haben sie, da ging das alles. Und ich denke nur, als ich mich bekehrt habe, den 10. März 91, dann waren 75 Leute, welche sich bekehrten in der Schule. Und jetzt vergleiche ich das so, den Zustand, die Heiligung als Geistliches. Dann war ich erschöpft, dann war ich voll, ich wusste nicht wohin, ich war am Ende. Und das hat mich so bewegt, ich ging, ich wusste nicht, ich wollte nur los sein, das alles. Hier aber, als sie mich brachten vor die Narkose, dann fragte noch eine Krankenschwester, na, bist sehr aufgeregt. Ich sage, ich bin nur ein Mensch. Natürlich, aber als sie mich rausfahren, ich sage, ich war so ruhig. Ich legte mich in die Hände des Herrn. Man kann nicht. Ob es da war oder hier, wir sind immer von dem Herrn abhängig. Und man ist jetzt, wie auch da, das Jahr, ich fühle mich relativ gut, natürlich bin ich ja nicht der Jüngste, aber das geht mir gut. Wie eben dem Herrn, so körperlich, und ich bin ihm dankbar. Wir brauchen jetzt nicht gucken, noch ein Jahr voraus, aber jeden Tag muss man dankbar sein für den Tag, der dir geschenkt hat. Das wollte ich nur sagen im Vergleich hier. Und ich bin ihm unendlich dankbar. Dankeschön.
Segen im Leben. Das ist mehr als Können. Deswegen gibt es dieses Wort in der Bibel, glaube ich, und ich finde, das ist immer schwer zu erklären, wenn ich das ungläubigen Menschen erklären muss, was Segen ist. Das ist etwas, wo sich das Ganze verbindet, so wie Bruder Jakob es geschildert hat, körperlicher Zustand, Erfahrungen auf dieser Erde und der Geist des Menschen, der in dem Herrn Jesus etwas Ewiges hat, Bleibendes, Festes. Und das miteinander verbunden ist, und dann kennen wir das so oft mit diesem Wort Segen weitergeben und doch nicht ganz genau beschreiben, was das alles ist, was das alles beinhaltet. Ja, und das alles soll unseren Herrn Jesus ehren. Es wird im Himmel so sein, Geschwister, und hier wollen wir uns auch damit üben, daran üben, wenn was Gutes geschieht, dass wir unsere Brust nicht breiter machen, um Orden und Medaillen anzuheften, sondern wissen, wenn etwas gelingt im Leben, was Gutes, lass es zur Ehre Gottes sein. Wir wollen das in unsere ganze Haltung einüben, wissend, dass in der Ewigkeit es auch so sein wird. Da hatte Johannes das gesehen, wie wir alle Krönungen und Ehrungen abgelegt wurden. Und in der Anbetung sagte jeder, wir allein. Wir werden noch jetzt gemeinsam beten. Wie gesagt, wir können uns auch darauf vorbereiten, das vorher lesen, das Buch Josua, in dem Gedanken, dass wir doch auch von der ganzen Geschichte des Volkes Gottes dadurch mehr erfahren werden, war unser Wunsch des Herzens, auch ein alttestamentliches Buch, ein geschichtliches zu nehmen, in dem es aber auch viele Bilder gibt über die Art und Weise, über die Prinzipien Gottes. Wie führt und lenkt er die Menschengeschicke, das Schicksal des Menschen? Dass so ein Josua auf einmal vorbereitet wird in seinen ganz jungen Jahren, ohne dass er weiß, was mit ihm nochmal sein wird. Und dass es Wege Gottes gibt, die das doch dahin bringen und dass er sich doch auch immer sehr freut über ein Menschenherz, welches gehorcht. Wir werden noch beten, lass uns dazu aufstehen. Ja, wir danken dir, unser Herr Jesus, dass wir in der Zeit geboren sind, hast du deinen heiligen Willen offenbart in deinem Sohn. Du hast es in Jesus kundgetan, den Heilsweg uns Menschen gegeben. Und wir dürfen jetzt in dieser Gnade leben, wo dein Zuspruch, dein ewiger Bund, das Blut, das du vergossen hast, die Kraft hat, Menschen zu ändern, zu heiligen, sie zu rechtfertigen, uns alle Sünden zu vergeben. Und in der wir durch den Heiligen Geist ein Leben führen können, das dir wohlgefällig ist. Auch diesen Wunsch bitten wir, unser Herr, dass wir dir mit dem Herzen tragen und dieses Wort der Ermahnung auch in uns leben lassen. Dass wir wissen, wir sind fehlerhafte Menschen. Wenn wir die Versammlungen verlassen, dann verlassen wir den Ort, an dem du herrlich gemacht wirst. Dann verlassen wir den Ort, wo du dich bekennst, wo du dich freust, wenn deine Gemeinde zusammen ist und wo du sagst, da bin ich mitten unter euch. Und du gibst uns immer wieder, auch für unser Leben, die Möglichkeit, Segen zu empfangen, aber auch Segen weiterzugeben. Danke dir, dass deine Gemeinde dein Werk ist und sie bleiben wird. Amen.